Es ist eine der bekanntesten Einladungen im Neuen Testament, vielleicht eine der bekanntesten Einladungen überhaupt, nämlich eine Einladung von Jesus Christus, unserem Herrn, zu ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Und die finden wir im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, 28 bis 30. Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist die Einladung. Und das heißt auch, besonders interessant ist diese Einladung natürlich dann für dich, wenn du in deiner Seele eine Unruhe spürst. Wenn du innerlich unruhig bist. Nicht nur heute Morgen, sondern generell, wenn du den Eindruck hast, du gehst durchs Leben und etwas rumort in dir. Es macht dich unzufrieden oder niedergeschlagen. Es lässt dich unerfüllt. Etwas stimmt nicht, etwas ist nicht passend. Oder du fühlst dich nur gehetzt. Und du würdest es vielleicht so sagen, ich lebe nicht mehr, sondern ich werde gelebt. Und du bist innerlich unruhig und aufgewühlt. Wenn das der Fall ist, dann lohnt es sich sehr, hier hinzuhören, was Jesus hier gemeint hat. Denn er verspricht nicht weniger als das, dass er sagt, komm zu mir, lerne von mir und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Seelenruhig, so lautet das Thema heute Morgen. Und diese Seelenruhe, eine innere Ruhe und Zufriedenheit und Gelassenheit ist das, was Jesus für dich möchte. Darum sagt er, komm her zu mir. Ein erstes dazu die Frage, was macht die Seele eigentlich unruhig? Was ist das? Manchmal erleben wir es ja so, dass du spürst, irgendetwas ist nicht stimmig. Irgendetwas ist hier im Gange, aber ich weiß eigentlich selber nicht, was es ist. Und wenn du gefragt würdest, sag mal, was ist eigentlich los? Und du denkst nach und du sagst, Mensch, ich kann es dir gar nicht sagen, ich weiß selber nicht so genau. Was macht unsere Seele unruhig? Ein paar Aspekte, die mir aufgefallen sind. Ein erstes, wir feiern kein Richtfest, obwohl wir viele Baustellen haben. Oder andersherum formuliert, wir haben viele, viele Baustellen in unserem Leben und keine kommt so richtig zum Ende. Unser Leben, sagt der Henry Nouwen einmal, ist wie ein zu voll gepackter Koffer, der aus den Nähten zu platzen droht. Fast immer haben wir den Eindruck, hinter dem zurückzubleiben, was wir eigentlich leisten müssten. Ständig bedrängt uns das Gefühl, dass wir Aufgaben unerledigt, Versprechen nicht eingelöst, Vorsätze nicht ausgeführt haben. Immer gibt es noch etwas, an das wir hätten denken, das wir hätten tun oder sagen müssen. Eine ganze Reihe von Leuten wartet noch darauf, dass wir mit ihnen sprechen, ihnen schreiben, sie besuchen. So laufen wir zwar ständig auf Hochtouren, Und doch schwelt in uns unausrottbar das Gefühl, dass wir nie alle unsere Pflichten erfüllen. Ein anderes Bild, wir sind wie so ein Jonglagemensch, der ständig versucht, mit mehreren Bällen gleichzeitig zu jonglieren. Und es kommt immer noch einer dazu. Mit dreien, mit vieren, mit fünfen, mit sechsten. Da sind die unterschiedlichen Bereiche, die uns keine Ruhe lassen. Oder wie so eine Billardkugel, die ständig angetitscht wird, von links nach rechts, von rechts wieder nach links, dann wieder vor, dann wieder zurück. Es gäbe so viel zu tun, noch so viel Anrufe zu machen, noch am Haus einiges, was unerledigt ist. Mit den Kindern hast du dir Pläne gemacht, wolltest du machen. Für deine Freizeit, dein Hobby wolltest du irgendwas tun. Für die Arbeit ist noch einiges unerledigt geblieben und. Und so gibt es sehr, sehr viele Baustellen und unser Leben ist vollgepackt, randvoll. Und, das muss man dazu sagen, wir leben zumindest bei uns ja in einer Atmosphäre, in der das sehr anerkannt ist. Wenn du den Eindruck anderen erwächst, dass dein Leben rand vollgepackt ist, dann kommt das gut. Das ist besser, als wenn du den Eindruck erwächst, du hättest freie Zeit. Wenn man dich anruft und du sagst, oh ja, oder jemand muss dich schon fragen, passt es gerade? Hättest du 3 Minuten für mich? Dann kommt da schon so eine Ehrfurcht rüber. Eigentlich bist du ja so viel beschäftigt. Aber hast du auch noch einen kleinen Moment Zeit für mich? Also das Vollbepacktsein ist etwas, wodurch wir uns auch sehr stark definieren. Kein Richtfest, kein Abschluss trotz vieler Baustellen, das macht das Leben unruhig. Es macht es nämlich dann unruhig, weil du gar nicht mehr weißt, auf welche Baustelle soll ich jetzt gehen. Und du wärst am liebsten auf allen gleichzeitig. Und es geht nun mal nicht. Das Zweite, keine Erfüllung trotz vieler Beschäftigungen. Das Phänomen ist, dass dein Leben vollgepackt sein kann, randvoll, und du bist trotzdem nicht erfüllt damit. Auf der einen Seite viel beschäftigt und trotzdem zutiefst unzufrieden. Und weißt du, woran das, was da der Schlüssel ist, woran das hängt? Es kommt darauf an, ob du eine Beziehung hast zu den Dingen, die du tust. Ob du noch eine Beziehung dazu hast. Ob du sagen kannst, das, was ich gerade mache, ist das Richtige. Das ist gut so. Dafür lasse ich anderes liegen. Dass da, wo ich gerade bin, da bin ich am richtigen Platz. Vielleicht auch sagen kannst, das ist nicht immer leicht und es macht nicht immer Spaß, aber es ist das, wo ich hingehöre. Hier gehöre ich hin. Seht, und wenn Menschen die Beziehung verloren haben zu dem, was sie tun, dann wird ihnen langweilig. Stinklangweilig, obwohl der Tag vollgepropft ist. Es gibt Leute, die haben einen übervollen Terminkalender von einem Termin zum anderen und wenn du sie fragst, sagen sie, mein Leben ist langweilig. Oder sie fragen sich, ich immer und immer wieder kommt bei mir die Überlegung, wozu mache ich das eigentlich alles? Macht das überhaupt alles einen Sinn, was ich tue? Warum? Und dann wird die Seele unruhig, sehr unruhig. Und es gibt 2 Tendenzen, 2 Äußerungen. Wenn du die Beziehung verloren hast zu dem, was du lebst, die Beziehung zu dem, wo du bist, dann äußert sich das entweder in einem Groll, der immer stärker wird, und du wirst wütend und aggressiv und sauer darauf, dass dein Leben so ist, wie es ist. Du würdest am liebsten ausbrechen aus all dem, du weißt aber nicht wie. Der Groll oder das andere ist die Niedergeschlagenheit, die Traurigkeit, ja manchmal die Verzweiflung darüber. Du verkümmerst in deinen vielen Terminen. Also, keine Erfüllung trotz vieler Beschäftigungen, das macht die Seele unruhig. Noch zwei Punkte dazu. Das dritte, keinen Frieden trotz vieler Verheißungen. Keinen Frieden trotz vieler Verheißungen. Kaum etwas macht unsere Seele so unruhig wie das ständige Sorgen. Die Sorge ist ja letztlich der Versuch, mein Leben zu kontrollieren. Die Sorge heißt, ich versuche in meinem Kopf alles durchzuspielen, was passieren könnte. In der Hoffnung, ich könnte es damit irgendwie beeinflussen. Sorge ist der Versuch, das Leben zu kontrollieren. So gesehen ist sie sogar letztlich ein Ausdruck von Hochmut, weil ich genau das nicht kann. Du kannst die Zukunft, die du dir ausmalst, mit all den Katastrophen und was würde passieren, wenn, du kannst das die ganze Nacht von links nach rechts drehen und wieder von rechts nach links. Aber du wirst es nicht beeinflussen können, dadurch nicht. Aber das ist etwas, was die Seele am stärksten unruhig macht. Die ständigen Versuche, die Zukunft, das Leben abzusichern. Als könnte ich es kontrollieren. Und ein viertes und letztens auch so ein Phänomen. Keine Gemeinschaft trotz vieler Kontakte. Keine Gemeinschaft trotz vieler Kontakte. Damit ist gemeint, dass die Anzahl der Kontakte, die wir haben, je nach Typ natürlich, manchmal sehr stark steigt. Die Kontakte werden immer mehr, aber wirkliche Begegnung findet immer weniger statt. Gemeinschaft, Koinonia nach dem Neuen Testament, das heißt aneinander Anteil haben. Und aneinander Anteil haben, das bedeutet, ich öffne mich, ich mache mich verletzlich, ich teile dir etwas von mir, von meinem Leben mit. Und du tust dasselbe. Und so erleben wir Gemeinschaft. Und im Glauben kommt hinzu, wir haben die gemeinsame Basis, wir hängen uns gemeinsam an Christus. Er ist unsere Basis, er ist das Band, das uns eint. In ihm treffen wir uns, in ihm beten wir, in ihm hoffen wir, in ihm gehören wir zusammen. Das ist Gemeinschaft. Aber das geht nicht in der Oberflächlichkeit. Natürlich, man kann nicht in jeder Begegnung die tiefsten Tiefen ausleben. Es muss möglich sein, ich sag mal, über alles Mögliche einfach mal sprechen zu können. Auch darüber, dass der BVB zum Beispiel die Champions League gewinnen wird am 25. Man muss sich über Fußball austauschen dürfen oder was weiß ich, was heißt dürfen, ist eh keine Frage. Ich meine nur, du kannst nicht immer an jeder Bushaltestelle dein Leben auspacken. Das ist mir schon klar. Aber die Tendenz ist doch, dass die Kontakte mehr werden, aber die Gemeinschaft wird weniger. Es ist interessant, dass im Internet die Netzwerke werden ja soziale Netzwerke genannt. Soziale Netzwerke wie Facebook etwa. Und was ist ein Netzwerk? Was ist ein Netz? Ein soziales Netz ist in der Lage, mich aufzufangen, wenn ich falle. Das ist ein Netz. Das heißt, da sind Menschen, zu denen kann ich gehen, wenn es mir beschissen geht, wenn es mir dreckig geht. Dann sind die für mich da. Jetzt muss man überlegen, wer der 385 Facebook-Freunde wäre das? Das ist dann ein soziales Netzwerk. Also, nichts gegen die Nutzung dieser Medien. Nur die Frage, was ist an wirklicher tiefer Begegnung dahinter oder welche Ziele verfolge ich damit? So, wenn ihr das zusammennehmt, das ist eine Menge Unruhe in unserer Seele. Viele, viele Baustellen, ohne dass wir eine zu Ende kriegen. Manchmal keine Erfüllung, trotz vieler Beschäftigungen. Kein innerer Friede, ständiges Sorgen und Kontrollieren, trotz vieler Verheißungen und immer weniger Gemeinschaft, trotz vieler Kontakte. Und dann wird die Seele unruhig. Und das kannst du als wabernde Unruhe über Jahre mit dir schleppen in deinem Leben. Du kannst unruhig durch dein ganzes Leben gehen. Immer unruhiger und unruhiger und unruhiger. Oder wir hören, was Jesus sagt. Er sagt, kommt zu mir und lernt von mir. Lernt von mir. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Darum das Zweite. Wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann ist die Frage, was gibt es denn da von ihm zu lernen? Wie hat er gelebt? Was war, wenn ihr so wollt, sein Geheimnis, sein Weg, um Frieden und Erfüllung in sein Leben zu bekommen? Dazu lese ich uns noch einmal ein paar Verse, und zwar aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 32. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, da brachten die Menschen aus der Stadt alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und er trieb viele böse Geister aus, und er ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tagesanbruch, da stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, die eilten ihm nach. Und als sie Jesus fanden, da sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa, und er trieb die bösen Geister aus. Jesus hatte ein viel beschäftigtes Leben. Er hatte viele, viele, viele Baustellen. Ich möchte nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn die ganze Stadt auf einmal vor deiner Haustür steht. Und jeder etwas von dir will. Und in dem Moment, wo Jesus sich zurückzieht, um zu beten, da kommen seine Jünger und sie sagen, alle suchen dich, die wollen was von dir. Und ich höre da heraus, wie kann es sein, dass du hier dich zurückziehst, während die Leute da alle auf dich warten. Jesus hatte sehr viel zu tun und viele Anfragen, aber er hat sich niemals verzettelt. Er ist ganz klar seinen Weg gegangen. Und es gab Menschen, da war es klar, für die war er da und für andere konnte er gar nicht mehr da sein. Ich glaube nicht, auch in dieser Situation, er hat es nicht geschafft, alle Kranken zu heilen, für alle Menschen da zu sein. Und die sagten, komm auch zu uns. Aber nein, er hatte einen Auftrag, er ist weitergezogen. Was war das Geheimnis von Jesus? Was war sein Weg, um in diesem vollgepackten Leben innere Frieden, innere Ruhe zu haben? Es ist dies, was hier ausgedrückt wird durch den Vers 35. Am Morgen noch vor Tag stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und er betete dort. Jesus war eins mit seinem Vater. Jesus hat in der Liebe seines Vaters gelebt. Und er ist eins mit ihm gewesen. Jesus ist in der Stille wieder und wieder zum Herzen des Vaters gekommen. Oder um es so zu sagen, die Herzensausrichtung von Jesus, das war die zum Vater hin, zu seiner Liebe und zu seinem Willen. Und das hat Jesu Leben erfüllt. Mit dieser Verbindung, diese Herzensausrichtung nach oben. Denn der Vater hat ihm seinen Auftrag gegeben. Er hat ihm gesagt, was er tun soll und was er nicht tun soll. Und daran hat er sich gehalten. Jesus sagt im Johannesevangelium in Kapitel 5, sagt er, ich kann nichts von mir selber aus tun, sondern das, was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Johannes 5, Vers 19. Und noch einmal in Vers 30. Jesus hat wieder und wieder betont, ich richte mich nach oben. Von dort kommt meine Weisung. Was der Vater tut, das tue ich. Und damit hängt zusammen, was er nicht tut und was er mir nicht aufträgt, das tue ich auch nicht. Das lasse ich bleiben. Ich finde es sehr, sehr erstaunlich. Jesus hatte ja ein kurzes Leben. Ein kurzes Leben. Er hat nicht sehr viel Lebenszeit gehabt. Jesus hatte mehr Feinde als Freunde. Hat sich sehr viele Gegner gemacht. Und selbst unter seinen Freunden waren viele, die ihn später noch verlassen haben. Jesus hatte viele, viele, viele unerledigte Dinge, zu denen er nie hat gehen können. Aber Jesus hatte Frieden in seiner Seele. Er wusste immer, da wo ich bin, bin ich richtig. Das, was ich jetzt mache, ist das Richtige. Und dass ich anderes nicht mache, das ist auch richtig. Jesus hatte ein erfülltes Leben und er hatte Frieden in seiner Seele. Und er konnte am Ende seines Lebens sagen, und das, ich finde es erstaunlich, wunderbar, herrlich, er konnte am Ende seines Lebens sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dann habe ich mich gefragt, wenn ich die letzte Stunde meines Lebens hätte, was würde ich wohl sagen, wenn ich das auf einen Punkt bringen müsste? Oder was würdest du wohl sagen? Vielleicht, es war ein Versuch? Das war's. Wenn du sagen kannst, es ist vollbracht, das war erfüllt, das war gut, ich habe nicht daneben gelebt, sondern ich habe das gelebt, was ich leben sollte, das wäre es doch. Das wäre es doch. Darum sagt Jesus, kommt zu mir und lernt von mir. Nehmt mein Joch auf euch. Tut das, was ich getan habe. Und das heißt, zuallererst richtet eure Herzen aus auf die Liebe des Vaters und auf seinen Willen. Oder wie Jesus es sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Die Richtung ist es, die Herzensrichtung, dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen. Woran hängst du dich? Worauf richtest du dich? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dazu abschließend noch ein paar praktische Tipps und Hinweise, wie dies geschieht. Auch vor dem Hintergrund, dass diese Einladung ist sehr bekannt. Die Sehnsucht nach Ruhe in unserem Leben, in unserer Seele, die ist auch da. Aber die Umsetzung, die Praxis, das ist genau die Not oder das Problem oder auch die Anfechtung. Wie setze ich das um? Was tust du, wenn du von Jesus lernst? Also, das wird kürzer, ich möchte es aber andeuten. Erstens, Leben aus der Stille. Leben aus der Stille. Jesus sagt in der Bergpredigt, geh in dein Kämmerlein und mach die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Du suchst diese Verborgenheit, die Ruhe, die Stille, um zu deinem Vater zu kommen. Und darum finde deinen Weg, wann du das tust und wo du das tust und wie du das tust, aber finde ihn. Denn nur aus dieser Verborgenheit heraus in der Stille kannst du in einem Alltag ein erfülltes Leben leben. Ansonsten wirst du hin und her getitscht wie eine Billardkugel. Geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu. Und dann liest du etwas im Gottes Wort und dann wirst du ruhig. Du bringst ihm das, was dich besorgt, aber du wirst auch ruhig, um zu hören. Um auf Gott zu hören, was dran ist für dich. Jesus, aus diesem Hören heraus hat Jesus diese Jünger berufen. Aus diesem Hören heraus wusste Jesus, wo er lang gehen muss. Er wusste, wo er nicht zu lang zu gehen braucht. Alles kommt aus diesem Hören heraus, was Jesus gelebt hat. Also, Leben aus der Stille. Das Zweite, Leben aus der Eindeutigkeit. Aus der Eindeutigkeit. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, eure Rede sei ja, ja oder nein, klares Nein, aber ein Jein ist nicht vorgesehen. Gemeint damit ist, lebe klar und eindeutig, und versuche nicht, allen Menschen alles recht zu machen. Das ist besonders schwer für diejenigen, die sehr harmoniebedürftig sind und die genau das versuchen, allen alles recht zu machen. Aber es geht doch nicht, dass du Person A etwas zusagst und Person B dann auch etwas zusagst, womit du in Konflikt kommst, aber du willst ja keinen von beiden verprellen. Was wird passieren? Du wirst beide verprellen. Du wirst beiden nicht gerecht werden. Und Menschen, die so leben, die laden sich eine große Last auf ihre Schultern. Fange an, eindeutig zu leben. Und dazu gehört auch manchmal ein klares Nein. Ein klares Nein. Sag nicht Ja oder Jein, wo du eigentlich Nein meinst. Ein drittes, Leben aus dem Gehorsam. Auch aus der Bergpredigt, Matthäus 7, 24, Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist ein weiser Mensch, der sein Haus auf Fels baut. Wer meine Worte hört und sie tut. Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Deine Seele wird unruhig bleiben, wenn du bewusst ein Doppelleben führst. Wir reden nicht von den Gehorsam, von den Punkten, um die du schon lange ringst, die dir bewusst sind und um die du kämpfst und betest, sondern um die Dinge, die dann in deinem Leben schräg sind und ungehorsam und du willst sie nicht aufgeben. Du hältst daran fest. Wirst nicht zur Ruhe kommen, ehe du nicht gehorsam wirst. Und ein viertens und letztens, Leben in Gemeinschaft. Leben in Gemeinschaft. Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2. Ein jeder trage die Lasten des anderen, so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Ein jeder trage die Last des anderen. Gibt es da jemanden für dich, den du dich anvertrauen kannst, mit dem du gemeinsam betest, gemeinsam ringst, gemeinsam hoffst, gemeinsam weinst? Gibt es so jemanden? Gibt es jemanden, der mit bereit ist, deine Last zu tragen für dich, die dir zu schwer wird? Oder bist du manchmal zu ängstlich oder manchmal zu stolz, dich jemandem anzuvertrauen? Versuchst du es alleine, als Einzelkämpfer durchs Leben zu gehen? Das geht so lange gut, solange du nicht belastet bist. Aber wenn die Last zu groß wird und du stehst dann alleine da, dann hast du niemanden, der dir zu tragen hilft. Ein jeder trage die Last des anderen. Jesus sagt, komm zu mir und lern von mir. Wenn du das umsetzen möchtest, dann würde das bedeuten, dass du dein Herz ausrichtest nach oben, zur Liebe Gottes, deines Vaters. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das soll deine Mitte sein, dein Fundament. Das soll wie eine Radnarbe sein in der Mitte, wo alles zusammenläuft. Das ist die Liebe Gottes und sein Wille. Es würde bedeuten, dass du in die Stille gehst, in die Stille gehst, um dem Vater zu begegnen, um den Kompass deines Lebens immer wieder neu auszurichten und von ihm Weisung zu bekommen. Es würde bedeuten, dass du eindeutig wirst, Ja sagst und Nein sagst, dass du die Dinge in deinem Leben anpackst und bereinigst, von denen du weißt, dass sie ungehorsam sind, und dass du dich einem Menschen anvertraust und in Gemeinschaft lebst. Ich komme zum Schluss. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn du diese Sehnsucht hast nach Ruhe in deiner Seele, Frieden in deiner Seele, dann nimm genau diese Einladung an. Nimm sie an. Dann komm. Mach das. Komm doch zu Jesus. Lern doch von ihm. Lerne von ihm. Mach's doch wie er und tu es gemeinsam mit ihm. Tu es gemeinsam mit ihm. Amen.